heutige Versammlung und auch so fragend vor Gott war, welch ein Wort, Herr Jesus, braucht deine Gemeinde, wenn sie am Sonntag zusammenkommt? Da kam ein Wort in mein Inneres hinein und ich glaube, dass das ein Wort ist, das Ihnen guttun wird heute Morgen. Ich darf Sie bitten, wenn ich dieses Bibelwort lese, aufzustehen. Es steht im Johannesevangelium, es sind zwei Worte, es steht im Johannesevangelium, dem 6. Kapitel, zunächst den 5. und den 6. Vers und dann im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 6 und 7. Ich lese aus dem Johannesevangelium. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt und spricht zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Und jetzt kommt der Schwerpunkt. Das sagte er aber, um ihn zu prüfen. Denn er, Jesus, wusste wohl, was er tun wollte. Das sagte er aber, um ihn zu prüfen. Denn er wusste wohl, was er tun wollte. Und das zweite Wort, 1. Petrus, Kapitel 1, die Verse 6 und 7. Denn ihr werdet euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen oder Prüfungen, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durch das Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Herr, ich danke dir für deine Kinder, für deine Gemeinde, die sich hier heute Morgen versammelt hat. Und ich bitte dich, Herr, dass du als der gute Hirte zu den Deinen redest und dass Stärkung und Trost und vor allen Dingen deine Nähe unsere Herzen erfüllt. Herr, du kennst deine Kinder, in welch einer momentanen Lebenssituation sie sich befinden. Aber du bist da, wie wir gehört haben. Du weißt immer, was zu tun ist. Und du bist der, der uns auch in schwierigen Lebensphasen zur Seite steht. Herr, und du bist der, der auch heute Morgen ganz konkret hier in unserer Mitte ist. Gib Gnade, Herr, zum rechten Reden und gib Gnade, Herr, zum rechten Hören. Amen. Amen. Ja, ihr habt schon mitbekommen, liebe Brüder und liebe Schwestern, das Thema lautet heute Morgen Prüfung. Prüfung. Ich weiß nicht, wenn du diesen Begriff oder dieses Wort heute Morgen hörst, was das in deinem Inneren auslöst. Ich weiß nicht, an was du denkst, wenn dieses Wort benannt wird. Prüfung. Vermutlich gehörst du auch zu denen, die eigentlich nicht gerne geprüft werden wollen, oder? Ich mag das eigentlich nicht. Und manche Prüfungen, in die Menschen hineingekommen sind, ganz unterschiedlicher Art, sind auch ganz unterschiedlich ausgegangen. Und eigentlich möchte man meinen, ach, wie wäre das Leben so schön und so einfach, so gut, wenn es keine Prüfungen gäbe. Wenn doch Prüfungen und Anfechtungen und Versuchungen einfach nicht mehr da sein könnten. Wie angenehm wäre dann das Leben? Wie gut wäre dann das Leben? Immer diese Prüfungen, immer diese Anfechtungen, die ja manches uns abverlangen. Wäre es nicht viel schöner und viel einfacher, der liebe Gott würde dafür Sorge tragen, dass es das alles nicht mehr gäbe. Dann könnte man doch eigentlich leichten Fußes durch das Leben gehen und all diese Prüfungsangst und all das, was mit Prüfung im Kontext steht, das würde es nicht mehr geben. Wir würden richtig durchatmen. Auch gläubige Menschen denken ja, ich finde ihnen gegenüber einmal diese offenen Worte, ja, wenn wir Gott unser Leben gegeben haben, dann wird ja der liebe Gott dafür Sorge tragen, dass wir nun vor allen negativen Dingen bewahrt werden. Der liebe Gott müsste eigentlich jetzt dafür Sorge tragen, er hat ja gesagt, dass er mein himmlischer Vater ist, er müsste dafür Sorge tragen, dass es in meinem Leben immer bergauf geht. Ich bräuchte eigentlich nur beten und Gott müsste nun, aufgrund dessen, weil ich denn gebetet habe, mir hilfreich zur Seite stehen und alle Sorgen und alle Ängste, die sind vorbei. Ja, man denkt manchmal, gläubige Menschen denken manchmal, als wäre Gott so ein Automat und ich muss nur die richtige Münze finden und werf die richtige Münze oben rein und bekomme hinterher das Produkt sozusagen vorgelegt. Immer erfolgreich, immer gesund. Und ich sage Ihnen, liebe Brüder und Schwestern, das gibt es nicht. Wir haben eben gelesen, dass der Herr dem Philippus eine Frage gestellt hat. Eigentlich ist dahinter auch ein Auftrag. Und der Johannes, der das Evangelium geschrieben hat, er sagt, warum hat Jesus das getan? Er wollte ihn prüfen. Er, der Herr, wollte ihn prüfen. Obwohl Jesus selbst genau wusste, was er tun wollte. Und der Petrus erinnert uns daran, dass Prüfungen mit zu einem Leben gehören in der Gemeinschaft mit Gott und in der Gemeinschaft mit dem Vater. Und ich möchte Ihnen gerne einige Beispiele bringen aus der Heiligen Schrift, die deutlich machen, wie wichtig es ist, durch Prüfungen, die von Gott uns gegeben werden, zu gehen, weil sie uns am Ende nicht schaden werden, sondern am Ende uns helfen werden. Ich erinnere als ersten Gedanken an die Geschichte, der Herr sagt den Jüngern, steigt in das Boot und fahrt an das andere Ufer. Ich bleibe noch hier und ich bete. Und die Jünger steigen in das Boot, rudern, kommen in die Mitte des Sees Genezareth. Sie fühlten sich geborgen und sicher im Auftrag Jesu. Er hat uns ja geboten, wir sollen uns an das andere Ufer begeben. Also wird die Fahrt auch gut gehen. Und mit einem Male verdunkelt sich der Himmel. Und Wind kommt auf. Und es kommt nicht nur Wind auf, es kommt sogar ein Sturm auf. Und das Boot, so beschreibt es der Evangelist, es kommt in Bewegung. Und nicht nur das Boot kommt in Bewegung, auch die Jünger kommen in Bewegung. Der Evangelist berichtet das sehr deutlich, dass Angst und Not über sie hereinbrechen. Und sie ahnen etwas von dem bevorstehenden Unglück, von dem bevorstehenden Tode, der vielleicht auf sie wartet. Jetzt könnte man doch meinen, liebe Schwestern und Brüder, wie kann denn das eigentlich gehen, wenn Jesus den Auftrag gegeben hat, von dem einen Ufer an das andere Ufer zu fahren, dann müsste doch eigentlich der Herr dafür Sorge tragen, dass die Fahrt auch gut geht, oder? Ach, wie oft machen wir das? Wir setzen uns ins Auto und wir sagen, Herr, wir bitten dich um Bewahrung und Segen und Gnade. Aber das ist keine Garantie. Das ist keine Garantie, dass auch alles ohne etwaige Zwischenfälle verlaufen kann. Liebe Schwestern und liebe Brüder, ich möchte Sie heute Morgen daran erinnern, wenn Sie sich in schwierigen Lebensphasen befinden, die unter der Zulassung Gottes stehen, das ist der Punkt, die unter der Zulassung Gottes stehen, verzagen Sie nicht. Prüfungen, schwierige Lebensphasen können auch und werden auch gläubige Menschen begleiten. Der Glaube an unseren auferstandenen, glorreichen Herrn Jesus Christus bedeutet nicht, dass nun der liebe Gott im Himmel dafür Sorge trägt, dass immer alles klar und immer alles richtig läuft. Wir müssen, liebe Brüder und Schwestern, durch viele Trübsale, sagt der Apostel Paulus, in das Reich Gottes hineingehen. Und ich bin mir 100% sicher, wenn ich jetzt eine Umfrage starten würde, hier im Gottesdienst, dann würden Sie dem zustimmen und sagen, jawohl, ich bin gläubig. Ich bin vielleicht schon lange gläubig, vielleicht schon Jahrzehnte gläubig. Und meine Eltern waren schon gläubig. Und meine Großeltern waren schon gläubig. Aber ich müsste auch in meinem Leben durch manche Tiefen gehen. Ich musste mich vielleicht auch in meinem Leben von manchem verabschieden, was ich gerne noch in meinen Händen gehalten hätte. Ich musste auch manche Wege gehen, die ich vielleicht innerlich hätte vermeiden wollen, wenn es denn eine Möglichkeit gegeben hätte. Niemand von den Kindern Gottes, die heute Morgen hier in diesem Raum sitzen, können sagen, bei mir ist immer alles glatt gegangen. Und wisst ihr, Schwestern und Brüder, ich möchte euch etwas sagen, ich komme ja auch so ein bisschen rum in Gemeinden. Ich bin ja Gemeindepastor über viele, viele Jahre gewesen. Auf der einen Seite finde ich das super, wenn jemand ein Zeugnis gibt und sagt, Gott hat mich davor bewahrt und Gott hat mich davor bewahrt und Gott hat mir da geholfen. Wunderbar, finde ich toll. Aber wisst ihr, ich vermisse manchmal Zeugnisse von Menschen, die sagen, ich habe Gott in meinem Leben gebeten, mir zu helfen. Ich habe zu Gott gebetet und ich habe Hoffnung gehabt, dass Gott die und die Dinge tut. Aber Gott hat es nicht getan. Aber dennoch bleibe ich stets bei dir, Gott. Denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Das vermisse ich manchmal. Manchmal denke ich, soll das christliche Leben so ein tolles, glorreiches Leben werden, wie ich das am Anfang meiner Predigt bereits gesagt habe, ohne Schwierigkeiten. Das kannst du abschwingen. Als ich jung in den Pastorendienst hineingegangen bin und hier und da auch ein wenig evangelisiert habe, da habe ich den Menschen gesagt, komm zu Jesus, er macht alles neu. Er wird für dich sorgen, du wirst einen wunderbaren Herrn haben. Gott wird mit dir sein in deinem Leben und auf deinem Weg. Aber das hat die Gefahr beinhaltet, dass eine falsche Haltung erzeugt wurde oder hätte erzeugt werden können, dass es nun bedeutet, wenn ich mit Jesus lebe, muss nun alles klar gehen. Das ist falsch. Wir werden alle miteinander manche Wege gehen, die uns nicht gefallen werden. Sag doch Gott, meine Wege sind nicht eure Wege und meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Dieser Unterschied zwischen Himmel und Erde ist gleich dem Unterschied, was meine Gedanken für dich sind und deine eigenen Gedanken. Wisst ihr, Geschwister, ich habe Kinder zu Grabe getragen. Kleine Kinder. Könnt ihr euch das vorstellen? Meine Wege sind nicht eure Wege. Und immer dann, ich denke, in ihrer Gemeinde wird es ähnlich sein, wenn Kinder geboren werden. Wir taufen ja nicht die Kinder, sondern wir segnen ja die Kinder. Ich denke, das ist ja auch in der Gemeinde. Dann hat man so ein kleines Kind in seinem Arm. Wir haben ja auch vier erwachsene Kinder. Und wenn man dieses kleine Kind so in den Armen hält bei einer Segnung, bei einer Kindersegnung, ich muss Ihnen sagen, wie es mir ergeht, auf der einen Seite beten wir um Bewahrung und Schutz und Gnade und Hilfe, aber ich weiß es, wenn ich so ein Kind in meinen Händen halte, auch dieses Kind wird durch manche Schwierigkeiten gehen. Auch für dieses kleine Leben sind schwierige Lebensphasen vorbereitet. Lassen Sie uns ein biblisches Bild von der Nachfolge haben. Jesus sagt zu Philippus, woher nehmen wir Brot? Und das sagt er ihm, um ihn zu prüfen. Und Sie und ich, ich behaupte das einfach mal so, ja? Wir werden auch durch manche Prüfungstage gehen. Und da ist es wichtig, liebe Schwestern und Brüder, nicht so zu tun, als ob das nicht da wäre. Ich sage mal was ganz Gefährliches. Kann ja sein, dass ich nicht mehr eingeladen werde. Am meisten wird in der Gemeinde geheuchelt. Wissen Sie warum? Ich sage Ihnen das. Ich sage, wie geht es Ihnen heute Morgen? Wer traut sich denn zu sagen, Soll ich dir wirklich sagen, wie es mir geht? Wir sind oft in so einem Zwang. Keiner traut sich, die Wahrheit zu sagen. Wir müssen ja als Christen irgendwie äußerlich, ja, wie sagt man, so einen guten Schein von uns geben. Wir müssen ja leuchten. Wir müssen ja ein Zeugnis sein für den Herrn. Und wäre es nicht wunderbar, wenn der Heilige Geist in einer Gemeinde Wahrhaftigkeit wirken könnte? Er ist ja ein Geist der Wahrheit. Wäre es nicht wunderbar in einer Gemeinde, dass man sich wohlfühlt, so wohlfühlt, dass man nicht so tut, als ob, sondern dass man sein Herz offenbaren kann? Und ich würde das an einem Beispiel festmachen. Wie lange sind wir verheiratet? Ich wollte mich nochmal vergewissern. Wir fragen uns manchmal, welche Zeiten haben uns als Mann und Frau am meisten verbunden? Ja, wir freuen uns über unsere Kinder und wir freuen uns, dass sie alle irgendwie auf dem Weg sind und im Beruf sind und Familie und wir sind auch Oma, Opa. Wunderbar. Aber wir müssen sagen, die Zeiten, in denen wir, meine Frau und ich, uns am meisten verbunden fühlten, waren die schwierigen Zeiten in unserem Leben. Wo wir miteinander geweint haben. Wo wir gesagt haben, Herr Jesus, du musst uns helfen, wir wissen nicht weiter. Wo wir gespürt haben, ich darf jetzt schwach sein und ich weiß, mein Mann oder meine Frau steht mir zur Seite. Die Zeiten, in denen Menschen zusammengeschmolzen werden, sind die Zeiten, von denen Petrus sagt, wie das Gold, das im Feuer geläutert wird. Die guten und angenehmen Zeiten, darüber freuen wir uns. Gott sei Dank über schöne Tage, über angenehme Tage. Aber die haben eigentlich nicht wirkliche Tiefenwirkung. Die Zeiten, in denen Gott uns prüft, in denen Gott scheinbar Dinge zulässt, die uns überhaupt nicht gefallen. Wenn wir sie im Glauben durchstehen, das ist die Bedingung, sind die Zeiten, die uns am meisten reifen lassen. Sagen Sie Amen dazu? Ich rede nicht Nöte groß. Ich möchte keine Nöte haben. Ich möchte keine Sorgen haben. Aber ich bin Realist, auch als gläubiger Mensch. Die gehören mit zum Leben. Das sagte er aber, um ihn zu prüfen. Aber Jesus wusste wohl, was er zu tun gedachte. Aber manchmal gibt es Wege, die sind Prüfungswege für uns. Bis zum letzten Augenblick. Niemand von uns weiß wirklich, wie es im Himmel aussieht. Wir leben im Glauben. Niemand weiß von uns, wie die letzten Minuten in unserem Leben aussehen. Weiß das jemand? Es ist einfach, es ist schwer. Wo werden wir sterben? Wie? Mit wem? Wer wird an unserer Seite sein? Keiner weiß das von uns. Keiner weiß, was heute Nachmittag sein wird, was morgen sein wird. Es gibt Menschen, die fühlen sich so fit und so gesund und komm nochmal, Annika, auf dein Zeugnis zurück. Ich brauche eigentlich gar nicht groß Gottes Hilfe. Okay, und dann steht man unter der Dusche und dann duscht man sich und dann merkt man, ach, was ist denn das hier? Das ist ja eine Verhärtung hier, was ist ein Tumor? Er muss wohl zum Arzt. Ja, und dann kann innerhalb von 3 Tagen ein ganzes Leben wegkippen. So schnell kann es gehen. Versteht ihr? So schnell kann es gehen. Und so schnell geht es nicht. Das sagt er ihm, dem Philippus, um ihn zu prüfen. Wenn wir unser Leben Jesus gegeben haben, wird Jesus unser Leben prüfen. Und wissen Sie was, das hört sich jetzt ein wenig salopp an, wenn ich das so artikuliere, aber das ist so wichtig, dass Gott das auch mit uns tut. Denn nun möchte ich einige positive Dinge uns sagen, mir selbst sagen. Prüfungen sind lebenswichtig. Prüfungen sind lebenswichtig. Warum? Die meisten von uns sind vermutlich alle schon mal geflogen. Ich meine nicht von der Arbeit geflogen, sondern mit dem Flugzeug geflogen. Da gehört schon irgendwo Mut dazu, sich in solch eine Röhre hineinzubegeben, 100 Leute, 200 Leute, 300 Leute, 500 Leute und durch Schubkraft durch die Luft zu fliegen. Was muss mit, ich bleibe mal bei dem einen Beispiel, mit einem Flugzeug geschehen? Was wird regelmäßig durchgeführt? Eine sogenannte Materialprüfung. Weil geprüft wird, ob das Material, ob dieser Flugzeugkörper diesem ungeheuren Druck standhalten kann. Ich habe da mal kurz nachgeforscht. Es gibt verschiedene Kategorien dieser Materialprüfung von A bis D. D ist die höchste Kategorie. Nach ungefähr 25.000 Flugkilometern wird das Flugzeug komplett auseinandergenommen. Jedes Teil wird geprüft. Hält dieses Teil dem Druck stand? Die Leitungen, der Körper, die Ausstattung. Und erst wenn die Materialprüfung am Ende sagt, jawohl, okay, kann das Flugzeug wieder starten. Deswegen kann ein Flugzeug auch älter sein. Wenn diese Materialprüfungen durchgeführt werden, kann man einigermaßen sicher sein, dass das Material hält. Und liebe Schwestern und Brüder, Gott, jawohl, Gott geht mit uns auch in so einen Check hinein. Er prüft uns. Gott, sagt David, du prüfst Herz und Nieren. Also Herz und Nieren, jetzt die Niere und das Herz nicht als Organ, sondern als Mitte der Persönlichkeit. Gott geht mit uns alle paar Jahre nicht ins Gericht, aber in die Prüfung. Glauben Sie das? Ja, ist unser Glaube noch echt? Wird geprüft. Ist unsere Hingabe noch echt? Wird geprüft. Oder reden wir nur davon? Auch Gemeinden. Gemeinden kommen in solche Prüfungsphasen hinein. Und ich denke, Sie können ja auch einiges berichten, was ich so am Rande mit Ihrem Gemeindehaus hier miterlebt habe. Es wird geprüft. Wir reden oft als Christen sehr schnell fromme Worte. Gott hört das. Und Gott prüft das. Und wenn Gott sieht, dass ein Material ausgewechselt werden muss, dann tut er das. Sagen Sie Amen dazu? Dann tut er das. Das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Es ist interessant, man hat einmal nachgeforscht, ich kann Ihnen aber jetzt aktuell nicht die Quelle benennen, aber das fällt mir nur gerade ein, dass ungefähr, Sie können das mal selbst in Ihrem Leben durchrechnen, alle 7 Jahre ungefähr, das ist nicht ganz detailliert so festgehalten, aber ungefähr, verschiedene Phasen auch im Leben eines Christen beginnen, neu beginnen. Das kann beruflich etwas bedeuten, familiär kann das etwas bedeuten, dass Gottes Geist uns nimmt und unser Leben durchforstet. Es kann bedeuten, zum Beispiel jemand ist in der Nachfolge, folgt Jesus nach und läuft und rennt und tut Dinge und mit einem Male durch irgendeine Krankheit, durch einen Unfall, durch irgendein Ereignis sagt man, bin ich aus der Bahn gekommen. Aber Gott lässt das zu, damit der Mensch zur Ruhe kommt, manches überdenken kann, manches überlegen kann, manches durchbeten kann. Prüfe mich Gott, sagt David, prüfe mich Gott und erfahre, wie ich es meine. Ist mein Glaube noch echt? Ist mein Leben noch echt? Und Gott schenkt solche Zeiten, in denen er ja quasi so eine Materialprüfung gibt. Ich kann doch leicht sagen, ich glaube, dass Jesus immer bei mir ist. Das kann ich doch leicht sagen, oder? Das können auch Sie leicht sagen und Sie leicht sagen. Aber dann gibt es manchmal Tage, in denen es uns so elend geht und so schlecht geht, dass wir gar nicht daran glauben können. Ja, wo ist denn nun mein Herr? Gott lässt das zu. Warum? Prüfungen sind nicht nur lebenswichtig. Denken Sie an das Flugzeug und dann, wenn das Material okay ist, dann kann der Flieger wieder starten. Zweitens, Prüfungen vermitteln Klarheit. Was meine ich damit? Hat ja in den 1980er Jahren eine Bemühung gegeben, dass im pädagogischen Bereich, im schulisch-pädagogischen Bereich es keine Benotung mehr geben soll. Sind Pädagogen unter hier? Lehrer? Lehrerin? Man sagt, die Kinder sollen nicht mehr benotet werden, die sollen nur beurteilt werden. Noten weg. Komm, wir bewahren die Kinder vor dem Stress der Prüfungen. Aber wissen Sie, ich möchte Ihnen etwas sagen. Wenn ich eine Ausbildung machen würde, dann muss die Ausbildung nach 2 oder 3 Jahren mit einer Prüfung beendet werden, in der Regel vor der Handelskammer oder vor berufsständischen Einrichtungen. Warum denn? Es wird geprüft, ob ich zum Beispiel zu Recht einen Titel tragen darf oder eine Berufsbezeichnung benennen darf. Das schafft Klarheit. Wenn ich für etwas gelernt habe, wenn ich mich für etwas eingesetzt habe, dann möchte ich auch Klarheit haben, ob ich das, was ich gelernt habe, ob ich damit auch eine Prüfung bestehen kann. Trägt jemand zu Recht einen Titel? Ist jemand zu Recht Doktor? Wir haben ja vor einigen Jahren diese ganzen Plagiatsangelegenheiten gehört. Trägt jemand zu Recht diesen Titel oder diese Auszeichnung Doktor? Ist jemand zu Recht? Kann jemand zu Recht die und die Berufsbezeichnung tragen? Habe ich zu Recht ein Diplom bekommen? Wisst ihr, Geschwister, das ist ganz wichtig. Ich weiß, dass diese Prüfung Stress bedeutet, dass man sich einsetzt, aber sie schafft Klarheit. Sie schafft Klarheit. Prüfungen schaffen also Klarheit. Und nun sagst du oder sagen sie, ja, wie ist das denn, wenn ich das nicht bestehe? Mach doch nichts. Die Welt geht doch nicht unter. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich hab noch den Führerschein aus dem Jahr 1975. Ich habe noch den Lappen. Kennen Sie den noch, diesen Papplappen? Den gebe ich nicht ab. Den trage ich in der Regel in meinem Portemonnaie. Wenn ich angehalten werde von der Polizei und die Polizei würde sagen, bitte zeigen Sie mal Ihren Führerschein, dann beglaubigt der Führerschein meine Fahrtüchtigkeit. Er beweist, ich bin in der Lage, ein Fahrzeug zu führen. Es gibt mir Sicherheit. Wenn ich nicht bestehe, ich sage Ihnen das, ich habe die erste Prüfung nicht bestanden. Ich war so selbstsicher, habe mich ins Auto gesetzt, dachte, ich könnte alles und bin bei der ersten Fahrprüfung richtig durchgeknallt. Ich weiß nicht, habe ich 2-mal den Hinterreifen auf den Bordstein gesetzt, also katastrophal. Ja, sagt der Prüfer, tut mir leid, Herr Strunk, durchgefallen. Das kostet natürlich eine Menge Geld. Aber hat mich das abgehalten, es nochmal zu tun? Nein. Prüfungen schaffen Klarheit. Und Geschwister, lasst mich den Gedanken kurz noch ein bisschen ausführen. Dann komme ich auch schon bald zum Ende der Predigt. Prüfungen schaffen Klarheit auch aus dem Grunde, wenn ich es nicht kann, wirklich nicht kann, dann muss ich lernen, damit umzugehen. Ich kann das nicht. Gott hat mir anscheinend andere Gaben gegeben. Ich sage Ihnen etwas. Das ist meine Beobachtung über viele Jahre Gemeindedienst in verschiedenen Gemeinden. Ich habe immer wieder Menschen kennengelernt, die gerne das tun wollten, was andere getan haben. Weil es ihnen gefallen hat, weil es vielleicht ihrer Neigung entsprach oder ihrem Wunschdenken entsprach. Aber es war offensichtlich nicht ihre Begabung. Und die Gefahr besteht, dass Menschen Dinge tun, für die sie wirklich von Gott nicht berufen sind. Können Sie das nachvollziehen? Und eine Prüfung schafft Klarheit. Ich muss lernen, mit dem, was das Ergebnis mir sagt, richtig umzugehen. Und oft ist der Stolz dann so ein Hindernis. Ne? Man sagt, aber ich will es aber trotzdem. Und ich mache es trotzdem. Kennen Sie das? Und ich mache es trotzdem. Ich werde es Ihnen aber zeigen. Und das ist so eine Anti-Haltung. Prüfungen, die Gott in unser Leben hineinfließen lässt, schaffen Klarheit. Wer bin ich, oh Gott? Wer bin ich vor dir? Sie schaffen Klärung. Und je älter wir werden, meine Frau und ich, desto mehr ist uns eines wichtig. Nicht, was äußerlich getan wird, an dem man sich so oft definiert. Also mein Boot und mein Haus, meine Blumenpool. Dadurch definieren wir uns. Ach, schau mal, wie gut er das kann. Das ist alles vergänglich. Viel wichtiger ist das Innenleben. Hab ich Frieden mit Gott? Bin ich geborgen in Jesu Händen? Ist er mein Hirte? Die Qualitäten, die wir anderen Menschen vorleben, sind primär innere Art. Frieden, Geborgenheit, Vertrauen. Wir haben 4 erwachsene Kinder und ich kann Ihnen sagen, alle unsere Kinder, die haben wir haben eine Entscheidung getroffen, meine Frau und ich. Wir sorgen dafür, dass unsere Kinder alle eine gute Ausbildung bekommen. Die haben alle ihr Abitur gemacht und das hat uns eine Menge Geld gekostet. Können Sie sich das vorstellen? Die haben alle studiert, aber wir haben unseren letzten Pfennig gegeben, dass wir gesagt haben, wir sorgen dafür, dass unsere Kinder eine gute Ausbildung haben. Wenn sie fertig sind, sorgen sie für sich selbst. Dann müssen sie für sich selbst sorgen. Aber eines wissen wir. Das Entscheidende, wenn meine Frau oder ich von unseren Kindern irgendwann zu Grabe getragen werden, ist nicht dieses, was für ein Auto hat der Papa gefahren, was für ein Haus hat der Papa gehabt, was für ein Diplom hat er gehabt, sondern was ist das Entscheidende? Was haben unsere Kinder innerlich bei uns wahrgenommen? Denn all das, was wir äußerlich haben, das lassen wir alles zurück. Nackt sind wir in die Welt hineingekommen. Und genau so ist es. Nackt treten wir wieder zurück vor unserem Schöpfer. Das Äußere, das ist gut, dafür sind wir dankbar. Aber das ist alles vergänglich. Also Prüfungen schaffen Klarheit. Und ich komme zum letzten Punkt. Prüfungen, wenn Gott sie zulässt, machen unser Leben leichter. Sie entschlacken uns, wie wir das von Petrus hören. Die Prüfungen sind wie Gold, das in das Feuer hineingelegt wird. Ich habe das Bibelwort am Anfang Ihnen ja gelesen. Und durch das Feuer, durch die Hitze, ist all das andere, was um diesen Goldklumpen herum sich manifestiert hat, es wird erhitzt und es fällt ab. Wisst ihr, liebe Schwestern und Brüder, wir tragen viel zu viel Ballast mit uns herum. Darf ich das so offen sagen? Als wir vor einigen Jahren, meine Frau und ich, nach Ohren gezogen sind, haben 280 Quadratmeter Wohn- und Nutzfläche gehabt. Und wir haben überlegt, wie kriegen wir das denn hin, jetzt in eine rund 70 Quadratmeter Wohnung, nicht ganz, das alles unterzukriegen. Kleidung, vor allen Dingen meine Bücher, Hausrat. Und wir haben angefangen, schon nachdem es klar war, dass das unser neuer Dienst ist, abzugeben. Möbel, Kleidung, andere Dinge. Und obgleich auf der einen Seite uns das ein Stück weit auch schwer gefallen ist, denn wir haben dafür gearbeitet, wir haben uns das angeschafft, aber es muss abgegeben werden, umso leichter ist es uns geworden. Umso leichter wird es einem, wenn man Dinge abgeben kann. Ich glaube, dass wir viel zu viel meinen, haben zu müssen. Ich glaube das. Ich glaube, je älter wir werden, ich finde diese Worte Ihnen gegenüber, desto leichter müssen wir werden. Loslassen. Abgeben. Nicht krampfhaft festhalten. Wir haben so viel Ballast an Gedanken und Gütern und Überlegungen und das drückt uns so nieder. Wir sind wie in einem Gefängnis. Ich glaube, je näher der Tag der Ewigkeit kommt, desto leichter müssen wir werden. Desto mehr müssen wir abgeben. Als ich vor 14 Tagen in Wiesbaden gepredigt habe, werde ich das nie vergessen, meine Mama, meine Mutter, Meine Eltern haben mitten in unserem Haus gewohnt in Osnabrück. Wir kommen ursprünglich aus Osnabrück. Eltern haben dort mitgelebt. Und ich werde das nie vergessen, an einem Nachmittag. Mein Bruder verstarb bereits vor einigen Jahren und mein Vater ebenso. Und meine Mutter war ganz stark auf mich fixiert. Also noch der einzige und der letzte Sohn. Und dann noch der jüngste. Und dann erlitt sie an einem Morgen einen Herzinfarkt und einen Schlaganfall, musste ganz schnell ins Krankenhaus gebracht werden. Und ich bin natürlich hinterher gefahren. Und ich habe gedacht, wie wird das jetzt werden? Meine Mutter, so im Blick auf die Ewigkeit, kann sie loslassen? Geht das? Waren so meine Gedanken. Und dann, also dann kam ich in die Intensivstation und der Arzt sagte, Herr Strunk, wir können nichts mehr für Ihre Mutter machen. Wir geben ihr auch kein Medikament, keine Wasserzufuhr, keine Ernährung. Sie liegt einfach da. Sind Sie damit einverstanden? Und dann kam ich in das Sterbezimmer meiner Mutter und das werde ich nie vergessen, wie sie irgendwie frei war. Kein Kampf, kein Klammern. Ich habe so gedacht, meine Mutter hat jetzt losgelassen. Konnte ja auch nicht mehr reden, war ja im Sterbeprozess. Und als ich das so beobachtet habe, es dauerte so 2, 3, 4 Stunden, meine Frau kam dann später nach der Arbeit kam sie nach. Puls, Schlag ging immer niedriger, aber meine Mutter blieb ganz ruhig. Keine Verkrampfungen. Und als ich das so miterlebte als Sohn, da dachte ich bei mir, ich habe es in Wiesbaden vor 14 Tagen gesagt, Herr Jesus, so möchte ich auch mal sterben, loslassen können. Keine Anklage, nicht von irgendwelchen Gütern reden. Ich komme jetzt zu dir, Jesus, in diese Wohnung, die du für die Deinen bereitet hast. Ich gehe euch voran und bereite euch eine Wohnung. Und wenn ich da bin, dann werde ich wiederkommen und euch dahin bringen, wo ich jetzt bin. Prüfungen entschlacken uns, machen uns frei. Wenn wir unsere Familienfeste hatten, wir sind sehr auf Familie bedacht. Unsere Kinder und Schwiegerkinder und Enkelkind, wenn die da waren, da haben wir uns wirklich bemüht, wie sagt man so, leckeres Essen und ein Programm habe ich aufgestellt. Wisst ihr, je älter wir werden, desto mehr sagen wir, ja, das gehört auch dazu, aber viel wichtiger ist dieses, dass wir uns haben. Dass du einfach nur da bist. Ob es Gänsebraten liegt oder Bratkartoffeln, das spielt gar keine Rolle. Das Wichtigste ist, dass wir uns haben. Dass wir uns kennen. Dass wir Zeit miteinander haben. Das sind Prüfungen. Prüfungen entschlacken. Machen frei. Lassen uns aufatmen. Halleluja. Prüfungen, wenn sie von Gott gegeben sind, helfen uns, den ganzen Ballast unseres Lebens abzulegen. Auch manches, was schiefgelaufen ist, loslassen können, in die Hände Gottes hineinlegen können, frei werden für die Wege, die Gott mit uns noch gehen will. Das schaffen Prüfungen in unserem Leben. Wie gut! Halleluja! Und zum Schluss denken wir daran, das, was da an Prüfung auf den Philippus zukam, ist umrandet von einer wunderbaren Verheißung, denn es steht geschrieben, Jesus wusste wohl, was er tun wollte. Gott weiß immer, was er tun will. Und Gott weiß auch immer, was er mit uns tun will. Gott ist unser himmlischer Vater. Und wenn er dir ein Leben schenkt bis zum Lebensende, das relativ sorgenfrei ist, danke ihm dafür. Wenn Gott sieht, dass er den einen oder anderen Weg mit uns noch gehen will, danke ihm auch dafür. Er weiß, was er zu tun gedenkt. Er kennt unsere Vergangenheit, unsere Gegenwart und unsere Zukunft. Und ich ermutige Sie, ich ermutige dich heute Morgen, wenn wir gleich auch nochmal beten, Entschuldigung, dass Sie einfach sagen, ja Herr, ich sag ja zu deinen Wegen. Sag ja zu Gottes Wegen. Ich sag ja, Herr, zu dem, was dein Geist und dein Wort in meinem Leben wirken möchte. Ich weiß nämlich, ich will es lernen zu wissen im Sinne einer Gewissheit. Ich weiß, Herr, dass du genau weißt, was du tust. Dir entgleitet nichts. Du bist da, Herr. ob ich jetzt noch jung an Jahren bin oder ob ich älter geworden bin. Ob ich schon viele Jahre gläubig bin oder nicht, spielt keine Rolle. Ich sage ja zu dir. Ich sage ja zu deinen Wegen. Und wenn sie momentan in so einer Prüfungsphase sind, dann erinnert sie, ihr guter Hirte, sie daran, vertrau mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Und vielleicht ist heute Morgen so ein Hirtenstab ihnen gegeben worden. Halten sie sich daran fest. Jesus ist der gute Hirte. Er führt sie weiter und er führt sie nicht nur weiter, er führt sie sogar zum Ziel. Der Weg dorthin kann steinig und holprig sein, aber wir müssen diesen Weg gehen, wenn wir zum Ziele kommen wollen. Also nochmal vielen Dank. Gott segne Sie, Gott segne jeden Einzelnen, Gott segne Sie auch als Gemeinde. Und wie gesagt, wenn Sie am Ende der Versammlung nochmal einen Blick auf unseren kleinen Tisch werfen möchten, sind Sie dazu eingeladen. Vielen herzlichen Dank. Gottes Segen der Gemeinde, auch in der weiteren Entwicklung. Und denken Sie, nehmen Sie es mit. Jesus weiß wohl, was er tun will. Und ihm wollen wir alle Zeit lernen.